Kaum ein biblischer Text ist so bekannt wie dieser Psalm 23. Man druckt ihn auf Poster und in Kalenderblätter, man stickt ihn auf Stoff. Er ist Quelle unzähliger Bilder, Skulpturen, von Kitsch bis Kunst ist eigentlich alles dabei. Er wird von Trauerrednern vorgelesen, obwohl er nicht von Trauer handelt. Auf dem Grabstein des ehemaligen regierenden Bürgermeisters von Berlin, Heinrich Alberts, steht geschrieben: Der Herr ist mein Hirte, er erquicket meine Seele. Der Psalm 23 wurde wieder und wieder vertont, von Johann Sebastian Bach über Antonín Dvořák und Leonard Bernstein, bis zu U2 und Bob Dylan ist eigentlich alles an musikalischer Bandbreite dabei. Im Kindergottesdienst oder Religionsunterricht wird er auswendig gelernt. Es scheint fast unmöglich, in der westlichen Welt nicht irgendwann im Leben dem Psalm 23 in der einen oder anderen Fassung zu begegnen. Woran mag das liegen? Der Psalm ist zweifellos schön anzuhören, aber es muss schon mehr dahinter stecken als gelungene Poesie, denn das hätte nicht zu einer solchen Verbreitung ausgereicht. Es muss wohl an der Botschaft liegen und der möchte ich heute mit euch ein wenig nachspüren in diesen 25 Minuten ungefähr, die ich von eurer Zeit beanspruche. Für mich ist dieser Psalm die Einladung zu einem Lebensstil, der mir gut tut. Es geht in diesen Versen um Sicherheit, Geborgenheit, Hoffnung, Freude, Zuversicht in jeder Lebenslage. Psalm 23 handelt davon, dass wir und vor allem wie wir selbst dann ruhig und gelassen bleiben können, wenn das Tageslicht aus unserem Leben schwindet. Wir haben eben von der Sonne gesungen, für die wir dankbar sind, aber die Sonne scheint nicht 24 Stunden, zumindest hierzulande, je weiter wir nach Norden gehen, aber dafür ist es dann ein halbes Jahr dunkel. Auch nicht so schön. Dieser Psalm beschreibt einen tiefen Frieden, der uns auch dann an einer von Gott bereiteten Festtafel Platz nehmen lässt, wenn es ganz nüchtern betrachtet Grund zur Sorge gibt. Im Angesicht meiner Feinde, formuliert es Luther, verabreicht uns der Hirte nicht etwa eine knappe Notration, sondern er schenkt uns voll ein. Vielleicht regt sich da bei dem einen oder anderen ein gewisser Zweifel. Das klingt prima. Das ist eigentlich zu schön, um wahr zu sein. Ist das denn überhaupt realistisch? Ich werde versuchen, darauf einzugehen, denn was nützen uns Luftschlösser? Der 23. Psalm hat für das Christentum eine besondere Bedeutung erlangt, weil Jesus selbst sich als der gute Hirte bezeichnet hat. Ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Der Mietling, der nicht Hirte ist, dem die Schafe nicht gehören, sieht den Wolf kommen und verlässt die Schafe und flieht. Und der Wolf stürzt sich auf die Schafe und zerstreut sie. Denn er ist ein Mietling und kümmert sich nicht um die Schafe. Ich bin der gute Hirte und kenne die Meinen und die Meinen kennen mich. Wie mich mein Vater kennt und ich kenne den Vater. Und ich lasse mein Leben für die Schafe. Und ich habe noch andere Schafe, die sind nicht aus diesem Stall. Auch sie muss ich herführen und sie werden meine Stimme hören. Und es wird eine Herde und ein Hirte werden. Jesus lebte diesen Psalm 23 in doppelter Hinsicht. Einerseits, jeden Augenblick seines Lebens wusste er, dass Gott, sein Vater, als der gute Hirte bei ihm war. Sein Leben in den Jahren, die uns in den Evangelien geschildert werden, war voller Strapazen, Anfeindungen, Schwierigkeiten. Und Jesus suchte und fand immer wieder Zeiten der Ruhe, in denen er wieder Kraft schöpfen konnte. Mitten in seinem oft zerrissenen Alltag brauchte und nutzte er die saftigen Wiesen und die frischen Quellen für Geist und Seele, die ihm der gute Hirte, sein Vater, zeigte. Er wusste um die Gegenwart des guten Hirten in seinem Leben. Und das war für seinen Auftrag offensichtlich unverzichtbar. Selbst im Tal des Todes, von dem die Rede ist im Psalm, am Kreuz klammerte sich Jesus an diesen guten Hirten. Auch dort, als der Vater für ihn weder zu sehen noch zu spüren war, gab er nicht auf, sondern er hielt an seinem Auftrag fest. Warum? Um unser guter Hirte zu sein, der für seine Schafe sogar das Leben lässt. Und das ist die zweite Hinsicht, in der er den Psalm 23 lebte. Jesus war seinen Nachfolgern ein guter Hirte. Er ging ihnen nach, auch auf dem Weg nach Emmaus, als sich zwei dahin verirrten. Und weil Jesus diesen bitteren Weg weiterging und sein Leben für die Schafe opferte, können wir heute glauben und erleben, dass Gott auch unser guter Hirte ist. Wir haben es eben schon gelesen. Und ich habe noch andere Schafe. Die sind nicht aus diesem Stall, auch sie muss ich herführen. Und sie werden meine Stimme hören und es wird eine Herde und ein Hirte werden. Wenn wir uns und unser Leben ihm anvertrauen, dann wird aus der Herr war Davids Hirte oder der Herr war der Hirte von Jesus ein ganz persönliches, der Herr ist mein Hirte. Doch zurück zu der Frage, ob das alles überhaupt realistisch ist. Was heißt das denn für unser Leben, für unseren Alltag? Sind das Wunschträume, sind das schöne, fromme Floskeln? Gibt es da womöglich einen Haken? Er weidet mich auf einer grünen Aue und führt mich zum frischen Wasser. Er erquickt meine Seele. Wie stellen wir uns als Großstadtmenschen so eine Szene vor? Eine grüne Landschaft, saftige Wiesen, eine Quelle plätschert bestimmt irgendwo in der Nähe. In der Mitte des Bildes eine Schafherde. Hirtenhunde laufen um sie herum und passen auf. Und natürlich ist dann da der Hirte, der beobachtet und bewacht seine Herde. Das ist ein etwas romantisches Bild wie aus einer anderen Welt, wenn man so durch Berlin unterwegs ist. Aber ja, es ist ein Bild voller Wärme, Idylle, Schönheit und sowas kann einem gefallen oder auch nicht. Manche halten das für kitschig. Das ist eine reine Geschmacksfrage. Aber während ihr das Bild anschaut, möchte ich uns mal darauf lenken, dass da noch etwas verborgen ist, was wir vielleicht bisher noch gar nicht so genau beachtet haben. Wenn Jesus dieser gute Hirte ist, dann bist du ein Schaf. Du bist ein Schaf. Du bist ein Schaf. Der Herr ist ein Hirte und ich bin sein verantwortungsvoller, kluger Mitarbeiter. Das klingt doch viel besser. Oder wie wäre es damit? Der Herr ist meine Inspiration und ich bin sein begabter Musiker. Auch schön. Oder meinetwegen, der Herr ist der Regierungschef und ich bin sein Botschafter. Alle hören aufmerksam zu, wenn ich in seinem Namen was zu sagen habe. Das würde uns wahrscheinlich zusagen. Aber stattdessen beinhaltet dieser Psalm, wenn du ihn für dich in Anspruch nehmen willst, eine ganz nüchterne Vorstellung. Tatsache, du bist ein Schaf. Bei der Vorbereitung dieser Predigt habe ich mir einiges über Schafe angelesen. Es handelt sich wahrlich nicht um die intelligentesten Tiere in der Schöpfung. Sie können von sich aus keine neuen Weideflächen erschließen, sondern bleiben dort, wo sie schon alles abgefressen haben. Sie sind kaum in der Lage, sich um sich selbst zu kümmern. Sie lernen auch nichts dazu. In ihnen steckt kein nennenswertes Potenzial für große Leistungen. Hinzu kommt, dass die Schafe wehrlos sind. Sie haben keine Reißzähne, keine scharfen Krallen, keine Panzerhaut und besonders schnell laufen können sie auch nicht. Für Raubtiere ist eine Schafherde ohne Hirten eine leichte Beute. Kurzum, Schafe sind ziemlich unfähig, kraftlos, wehrlos und langsam. Na prima. Mit einem Mal bekommt dieser Psalm einen etwas komischen Beigeschmack. Du bist ein Schaf. Sollen wir uns das gefallen lassen? Lass uns dazu etwas herausfinden. Ich lese 4 Beschreibungen vor und ihr dürft die Hand heben, wenn eine auf euch zu 100% zutrifft. Erstens. Ich habe meine Emotionen im Griff. Ich bin niemals mürrisch oder schlecht gelaunt. Ich bin immer fröhlich und ich wünsche meinen Mitmenschen nur das Beste. Ich sehe keine Hände. Gut, vielleicht passt dann der nächste Punkt. Ich bin mit allen Menschen im Reinen. Alle meine Beziehungen sind im grünen Bereich. Menschen, die mich kennengelernt haben, berichten nur Gutes über mich. Ich bin liebevoll und es passiert mir nie, dass ich andere Menschen übersehe oder gar vor den Kopf stoße. Stimmt das für jemanden? Auch nicht. Gut, wir haben noch 2 Chancen. Ich fürchte mich vor nichts und niemandem. Angst perlt von mir ab wie ein Spiegelei in der Teflonpfanne. Terroristen schlagen zu, die Wohnung wird immer teurer, ich bekomme eine schlimme Diagnose beim Arzt, die Kinder rufen nicht mehr an, der Klimawandel droht, die Politik wird immer dümmer und gefährlicher. Na und? Ich bleibe gelassen und souverän. Wer kann das von sich behaupten? Auch nicht so furchtbar viele. Gut, wir haben noch eine letzte Variante. Ich brauche keine Vergebung. Ich habe in meinem Leben noch nie etwas falsch gemacht. Meine Weste ist so weiß wie Schnee. Meine Gedanken und Fantasien sind so ordentlich und sauber wie die Küche meiner Oma. Ich habe noch nie gelogen, jemanden betrogen oder etwas gestohlen. Noch nie die Wahrheit verbogen und jeder kann jederzeit in mein Innerstes schauen, weil dort nur Wahrheit, Licht und Gutes wohnen. Ich schaue schon gar nicht mehr, ob sich jemand meldet. Ich könnte mich bei keinem dieser 4 Punkte guten Gewissens melden und vermutlich müssten wir ziemlich lange suchen, bis wir jemanden finden, auf den das alles zutrifft, was ich aufgezählt habe. Das wäre dann der Mensch, der ohne einen guten Hirten prima zurechtkommt. Vielleicht ist der Vergleich mit den Schafen also doch nicht so verkehrt, wenn wir uns eingestehen, dass wir eben nicht alles im Griff haben. Wir brauchen jemanden, der uns hilft, die Quellen und das saftige Grün im Leben zu finden, den Kopf klar und das Herz sauber zu bekommen. Jemanden, der uns an die Hand nimmt, wenn es um uns herum dunkel wird. Jemanden, der für uns da ist, wenn wir versagt haben oder verletzt wurden. Jemanden, der uns hilft, am Montagmorgen, das ist übrigens morgen früh, motiviert und mit neuem Mut in die Woche zu blicken. Jemanden, der dabei ist, wenn wir das schwierige Gespräch mit dem Vorgesetzten führen müssen. Jemanden, der mit uns geht, wenn wir beim Arzt die Diagnose abholen. Jemanden, der zu uns steht, auch wenn unsere Kraft langsam nachlässt, wenn wir merken, dass der letzte Lebensabschnitt begonnen hat. Jemanden, der mit unseren Kindern geht, wenn sie ihr eigenes Leben führen und unseren Rat nicht mehr brauchen oder nicht mehr wollen. Jemanden, der uns auch dann in den Arm nimmt, wenn wir wieder einmal Mist gebaut haben. Und mit diesem Psalm 23 schaut uns David aufmunternd an und ruft uns zu: Der Herr ist dein Hirte. dir wird nichts mangeln. David schrieb diesen Psalm sicher nicht in erster Linie, um uns vor Augen zu halten, dass wir durch dunkle Täler müssen und Angst bekommen können. Er wollte uns auch nicht an unsere Schuld und unsere Schwäche erinnern. Das geschieht ganz von selbst. Das passiert uns im Leben. Er schrieb diesen Psalm, um uns eine Botschaft zu überbringen. Gott ist der Hirte, der dein Leben mit dir zusammen in die Hand nehmen kann, der da ist, wenn du dich nicht mehr auskennst, der dir neue Kraft gibt, wenn die Kinder dich wieder mal auslaugen, der dir Ruhe verschafft, wenn du den Brief mit der Mieterhöhung öffnest. Der Herr ist mein Hirte. David gebraucht je nach Bibelübersetzung etwa 95 Worte, um diese ersten fünf zu erklären. Mit jedem Wort nach diesem Satz will er unseren Blick auf Gott richten. Mit jedem Satz sagt er, es gibt einen guten Hirten. Ich habe das erlebt und will es mit diesem Psalm bezeugen. Ich rede nicht von irgendeiner nebligen Fantasiegestalt, nicht von religiösen Traditionen, von mystischen Lehren oder psychologischen Tricks, sondern von ihm, dem lebendigen Herrn, den ich, David, erlebt habe. Im Hebräischen steht hier, Jahwe ist mein Hirte. Gott hat ja im Alten Testament, das wisst ihr als Nazarener, ganz verschiedene Namen, zum Beispiel Elohim, Zebaoth, El Shaddai. Jahwe hat die Bedeutung, ich bin der Gott, der für euch da ist. Und genau das macht einen guten Hirten aus. Er sagt, ich bin für euch da. Gott ist einfach so. Wir müssen ihn nicht erst davon überzeugen, dass wir es verdient haben, dass er für uns da ist, sondern so ist Gott. Das gehört zu seinem Wesen, zu seiner Persönlichkeit. Er ist der Gott, der für dich da ist. Jahwe, der gute Hirte. Ich will nun nicht behaupten, dass ich die Tiefe und die Größe Gottes wirklich auch nur annähernd begreife. Das ist aber auch gar nicht notwendig. Es genügt mir, darauf zu vertrauen, er ist ein Gott, der über eine unfassbare Größe vergnügt und der doch ganz persönlich an jedem Einzelnen interessiert ist. Das klang eben im Gebet ein bisschen an. Ein Gott, der weiß, wie es am Rande des Universums ausschaut und der gleichzeitig wissen will, wie es dir und wie es mir geht. Ein Gott, der die ganze Welt versteht und der uns versteht und der uns zur Seite stehen will. David bringt das auf den Punkt mit diesem Satz. Der Herr ist mein Hirte. Manche Menschen sind überzeugt, dass sie glücklich sein werden, wenn sie sich viele oder bestimmte Dinge leisten können. Der großartige Marcel Reich-Ranitzky sagte einmal, es stimmt schon, Geld macht nicht glücklich, aber ich weine lieber im Taxi als in der U-Bahn. Was bringt dir, was bringt mir Lebensglück? Ein neues Auto mit Elektromotor, Fernreisen, das gucke ich euch nicht gezielt an, Kunstgegenstände, Beziehungen mit Freunden, Glück durch Familie, Kinder. Für mich kann Kultur eine große Freude sein, eine große Bereicherung. Ein großartiges Buch, ein herausragendes Konzert, das sind für mich persönlich Glücksmomente, die ganz lange nachschwingen können. Und es stimmt und ist auch richtig, dass uns das alles Freude bereitet. Wir haben es auch eben gesungen, danke für die Musik unter anderem. Materieller Wohlstand, kulturelle Höhepunkte, die herrliche Natur, harmonische, liebevolle Beziehungen, das ist ja alles nichts Schlechtes, im Gegenteil. Aber irgendwann ist das Buch ausgelesen, das Konzert vorbei, das Theaterstück zu Ende. Nach ein paar Wochen ist der Neuwagengeruch verflogen und die erste Schramme vom Parkhaus im Kotflügel. Irgendwann sitzen wir wieder im Flugzeug, aber diesmal ist es der Rückflug vom Traumurlaub. Und Kinder, wer welche hat, weiß das, sind auch nicht immer nur die reinen Glücksspender. Beziehungen sind leider auch unter uns Christen manchmal fragil. Und dann? Auf zu neuen Ufern, weiter so, einen größeren, noch traumhafteren Wagen kaufen, den Job kündigen und in die Karibik ziehen? So manche Familie ist schon daran zerbrochen, dass ein Ehepartner gesagt hat, das ist mir zu langweilig. Ich muss einfach was Neues ausprobieren, mich entfalten, ich muss mich verwirklichen. Aber dennoch bleibt ihm die innere Unzufriedenheit, die nicht zur Ruhe kommt. Der Herr ist mein Hirte. Vielleicht ist dann alles anders? Zur Zeit Davids haben die Menschen das Bild vom guten Hirten in seiner Tiefe verstanden. Israel war damals ein sehr karges Land. Es gab mehr Wüsten und trockene Landschaften als fruchtbare Gegenden. Eine saftige Weide war nicht selbstverständlich und genau dafür war der Hirte zuständig. Es war seine Aufgabe, Quellen zu finden, Wasser auf dürres Land zu leiten, Steine wegzuräumen, Dornbüsche zu verbrennen, auf irgendeine Art und Weise das Land fruchtbar zu machen. Eine grüne Wiese war kein Zufall, sondern das Ergebnis harter Arbeit eines Hirten. Philipp Keller, ich weiß nicht, ob ihn jemand kennt, von Beruf Hirte und Theologe, schrieb vor einigen Jahren ein Buch, in dem er seine Erfahrungen als Hirte schilderte. Er schrieb unter anderem über ein Schaf, das durch seine Unzufriedenheit auffiel. Es war eins der schönsten Schafe in seiner Herde. Es war gesund, hatte ein Prachtfell. Aber es hatte eine große Macke. Es war unzufrieden, unruhig, es war ein Ausbrecher. Auf welchem Feld auch immer die Herde graste, dieses Schaf suchte den Zaun nach Schlupflöchern ab, durch die es entweichen konnte, um auf der anderen Seite zu grasen. Oft, wenn es sich wieder einmal durch den Zaun gequetscht hatte, zupfte es schließlich auf einer kargen, braunen, kahlen, von der Sonne ausgebleichten Fläche ein paar kümmerliche Halme, während die Herde saftiges Grün unter den Hufen hatte. Es war ein Schaf, das trotz aller Bemühungen, ihm die beste Pflege zu geben, ständig etwas anderes wollte. Vielleicht sind wir selbst manchmal so ein Schaf. Der Apostel Paulus stellte einmal bezüglich mancher Menschen fest, man könnte meinen, sie hätten den Verstand verloren und die Wahrheit nie gehört. Sie versuchen sogar mit dem Glauben an Jesus Christus Geschäfte zu machen. Dabei ist doch jeder reich, der an Gott glaubt und mit dem zufrieden ist, was er hat. Selbst wenn du im Augenblick in einer verfahrenen Situation steckst und feststellst, dass der Boden unter dir unglaublich trocken, staubig und fruchtlos ist, brauchst du nicht verzweifeln, sondern du kannst deinen Blick heben und fragen, Herr, wohin gehen wir denn jetzt? Zeig du mir die nächste saftige Weide. Der Psalm 23 verspricht uns sehr viel Gutes. Mir wird nichts mangeln. Eine grüne Aue, frisches Wasser, Erquickung der Seele, Mut und Kraft bei der Wanderung durch das finstere Tal. Im Psalm 23 heißt es nicht, dass wir um das Tal herumgeführt werden. Das wäre vielleicht wirklich illusorisch. Aber der Hirte ist bei uns, auch in diesem finsteren Tal. Da ist Trost, da ist Versorgung sogar im Angesicht der Feinde, falls ich welche habe. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen. Ich werde im Hause des Herrn ein ewiges Zuhause haben. Ist das alles realistisch? Ich meine ja, und ich habe es in meinem Leben erlebt. Es ging nicht immer um das dunkle Tal herum. Es wurden nicht alle Hindernisse aus dem Weg geräumt, aber ich kenne einen guten Hirten, der mich an der Hand nimmt, der mich führt und der ganz genau weiß, wo die nächste Wasserquelle ist. Die einzige Voraussetzung, ich folge diesem guten Hirten, anstatt wie das Schaf, von dem in dem Buch von Keller die Rede ist, von ihm wegzulaufen. Und selbst wenn ich mich verirre, abseits der Herde irgendwo verloren gehe, dann sucht er mich, bis er mich gefunden hat. Deshalb bin ich gerne sein Schaf, weil Jesus der gute Hirte ist. Das wünsche ich euch auch und ich wünsche euch, dass ihr das in der kommenden Woche vielleicht ganz neu und ganz persönlich erfahren könnt. Amen.